Was tust du, wenn dein Geschäftsmodell zwar funktioniert, aber dich nicht wirklich dahin bringt, wo du hin willst? In dieser Folge spreche ich mit Daniel Brusch, Gründer und CEO von HoneySales, über einen mutigen Schritt, die Transition vom Service-Modell zur SaaS-Plattform und in einem nächsten Schritt zur Agentic AI-Infrastruktur. Daniel nimmt uns mit auf eine brutale, ehrliche Gründungsreise vom Aufbau einer Agentur mit über 100.000 Euro Monatsumsatz zur Entscheidung, das komplette Modell zu kippen und ein Sales-Tech-Produkt zu bauen und welche Schwierigkeiten damit einherkamen. Kommunikation zum Team, wie hat er es geschafft, eine Story für Investoren zu bauen, welche inhaltlichen Änderungen mussten vorgenommen werden und welche anderen Skills und Fähigkeiten brauchten sie. Daniel spricht selbst vom härtesten Jahr seines Lebens, wie er es dennoch geschafft hat, diese Transition zu meistern, wo sie aktuell stehen und was seiner Meinung nach SalesTech in den nächsten Jahren verändert wird und wie Agentic AI da hineinspielt. Darüber haben wir gesprochen in einer sehr, sehr spannenden Folge. Viel Spaß beim Reinhören mit Daniel Brusch und mit mir, Julius Göhner. Los geht's.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück und hallo Daniel.
Servus, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist heute. Wir sind hier heute nehmen auf am Mittwoch zu einem sonnigen Tag mit leichten Wolken. So kann man auch ein bisschen die Marktlage der letzten Jahre beschreiben und auch die ein oder andere Entwicklung von Firmen, die durch diese gegangen sind, Daniel. Und ihr habt eine ganz spannende Entwicklung gemacht. Ihr habt nämlich das Geschäftsmodell weiterentwickelt von der Agenturlösung hin zu SaaS, hin zu jetzt heute würde ich sagen wahrscheinlich einem sehr KI-beeinflussten Modell Agentic. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Vorab wäre es natürlich super zu erfahren, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
Genau, vielleicht gut zu mir. Ich, Daniel, habe irgendwie klassisch mal BWL studiert, dann irgendwann mal ein Museum gegründet. Das war eine spannende Sache. Anschließend B2B-Sales kennengelernt bei Comatch. Die wurden dann irgendwann aufgekauft von Malt. Das war so die Zeit, wo ich wirklich auch kennengelernt habe, wie B2B-Sales wirklich funktioniert. Damals gab es noch keine Automation letztlich. Da hat man viele Dinge versucht, händisch dann irgendwie auch durchzuführen und genau, war dann noch kurz im VC-Space unterwegs bei Truventuro, kennt man vielleicht besser unter, die haben sowas wie Home2Go und Finanzcheck groß gemacht und genau, anschließend habe ich dann aber auch schon gesagt so, hey, jetzt will ich auch gründen und dann habe ich mir meine Mitgründer mit zusammengesucht und HoneySales gestartet.
HoneySales gestartet, was war damals in euren Köpfen, was wolltet ihr damals abbilden, was wolltet ihr gründen?
Das ist ganz interessant. Ich habe mir gerade die ersten Mockups von unserer Seed-Fundraising-Runde wieder angeschaut. Und mehr oder weniger muss man sagen, das Ziel, was wir damals hatten, also 2021 sind wir gestartet, das Ziel, was wir damals hatten, war relativ unrealistisch, weil die Technologien einfach auch noch nicht da waren, Sprichwort GenAI. Und dementsprechend sind wir erstmal gestartet als Managed Service Provider, haben also Meetings end-to-end Kunden eingestellt. Und haben uns dann weiterentwickelt, haben parallel immer versucht, das SaaS-Tool sozusagen zu bauen. Ein Jahr damals gebraucht, um eine Finanzierungsrunde zu bekommen. Das war dann Ende 22, Anfang 23. Genau, haben dann die Entscheidung im letzten Sommer getroffen, wirklich voll auf dann SaaS zu gehen. Und jetzt kommt mehr oder weniger schon die nächste Entwicklungsstufe Richtung Agentic. Genau.
Das ist ja ein ganz spannendes Playbook, Daniel, was vielleicht auch für viele, die gerade zuhören, auch ein Impuls und Inspiration sein kann, dass man, wenn vielleicht auch Finanzierung am Anfang aus eigenen Händen nicht vorhanden ist oder auch vielleicht gerade Raisen nicht so einfach ist, man erstmal an den Markt geht und mit einem Service oder Managed Service startet. Wie kam das damals zustande? Was war das ganz konkret für ein Service? Du hast gesagt, okay, Organized Meetings, also was habt ihr da wirklich ganz konkret gemacht? Und wie seid ihr mit dieser Dienstleistung, mit der ihr da was gestartet habt, wie seid ihr mit der an den Markt gegangen?
Es gab damals so Anbieter wie Comics, die haben das sehr, sehr klug gemacht, haben End-to-End-Meetings gebucht, das war damals genau die richtige Zeit. Und davon haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen, haben dann noch unseren ersten Angel-Investor sozusagen Felix mit reingeholt, der das Geschäftsmodell aber weiterentwickeln wollte als SaaS-Modell, weil er immer gesagt hat, hey, so rein irgendwie Meetings buchen, End-to-End mit so ein paar zusammengewürfelten Tools, ist jetzt nicht super spannend, wollten halt immer ein SaaS-Tool bauen, dafür brauchen wir relativ viel Geld. Und wie gesagt, das hat ein Jahr gedauert, deswegen war unsere Strategie in der Zwischenzeit, ne, man muss ja mal wissen, das war so Ende 2021, Übergangsphase 22. 22 gab es eigentlich so ziemlich gar kein Geld. Und da war unsere Zielsetzung, Hauptsache viel Revenue Traction aufzubauen, um wenigstens nach außen hin zu zeigen, hey, das irgendwie, was die da machen, scheint extremst gut zu funktionieren. Wir hatten damals andere Mitwettbewerber, die, ich würde sogar fast sagen, produktseitig besser waren als wir. Sowas wie Createx, die fand ich immer auch sehr, sehr spannend, haben sich, glaube ich, mehr fokussiert auf die Software zu bauen damals. Naja, und wie gesagt, unser Ziel war halt sehr, sehr, sehr schnell viel MRAs aufzubauen, also Managed Service MRAs aufzubauen, um dann Investoren zu überzeugen. Das hat dann ganz gut funktioniert und hat dann irgendwann Ende 22 unser jetziger Investor gesagt, hey, das ist total spannend.
War den Kunden, denen ihr diese Dienstleistung angeboten habt, das damals transparent, dass das sozusagen eher ein menschlicher Service war, dass da wirklich Menschen dahinter sitzen, die diese Meetings machen? Oder habt ihr gegenüber den Kunden damals schon sozusagen eine Softwarelösung in den Vordergrund gestellt?
Wir haben dem Kunden immer eine Lösung in den Vordergrund gestellt. Und das ist eigentlich auch total interessant, denn um vielleicht so ein ganz kleines bisschen die Brücke zu schlagen zu dem, was wir heute eigentlich machen, und einen ganz kleinen Ausblick zu geben. Letztlich sind, ich glaube, Seller, Vertriebler, Geschäftsführer, wie auch immer, in der Regel immer interessiert an einer Lösung, in der Regel. Also die wenigsten sind interessiert an einem Tool. Ne? Also das Wichtigste ist eigentlich immer, wie schaffe ich es sozusagen, meine Pipeline zu füllen und vielleicht auch Meetings zu generieren oder Meetings zu bekommen. Und das haben wir mehr oder weniger damals eingestellt oder besser gesagt verkauft. Weniger wichtig war irgendwie, wie wir das machen, also welche Lead-Datenbank wir dahinter haben, welche Provider wir haben, die letztlich auch diese E-Mails verschicken und so weiter und so fort. Ich denke, den Kunden war total bewusst, da sind dann irgendwie auch Leute im Hintergrund, die das irgendwie auch machen. Ich glaube, wir haben damals nicht irgendwie, wir haben immer versucht, nach außen hin darzustellen, dass wir schon auch eine coole Software-Company sind, aber ich denke, den Kunden war relativ gut klar, okay, da sind einige Menschen im Hintergrund, die versuchen, irgendwie mir ein Meeting einzustellen, und das ist auch gut so.
Ja, und es war vielleicht auch nicht nur eure eigene Software, sondern ihr habt auch, wie du es gerade gesagt hast, andere Software vom Markt damals mit genutzt, und dem Kunden war auch das wahrscheinlich gänzlich egal, solange der Output gestimmt hat. Du hast schon das Wie ein bisschen gerade beschrieben, Daniel, das heißt, ihr habt über E-Mail-Automatisierung, über LinkedIn-Automatisierung und wahrscheinlich auch Calls, Fragezeichen, diese Meetings zustande gebracht, oder wie war euer Approach damals, um wirklich Meetings für einen Kunden zu generieren? Führt uns einmal durch die User-Journey eines typischen Kunden mal durch.
Ja, wir haben es tatsächlich eigentlich immer nur über E-Mails gemacht, bis jetzt gerade Anfang diesen Jahres, da sind wir gemerged sozusagen, haben dann auch LinkedIn noch mit angeboten, aber da ich persönlich auch relativ wenig Erfahrung mal hatte im Calling-Bereich, also ich denke, das ist ein Feature, was wir in Zukunft auch anbieten werden, aber da hatte ich eigentlich immer wenig Berührungspunkte, auch mein Mitgründer, mehr oder weniger Stefan, auch nicht. Von daher haben wir immer gesagt, wir wollen uns auf den E-Mail-Bereich fokussieren, um uns auch nicht so zu sehr abzulenken. Die Idee war immer, dieses Managed-Service-Produkt ja so ein bisschen parallel laufen zu lassen. Wir haben also auch nie wirklich großartigen Fokus auf den Sales gelegt. Also haben wir immer so, ja, ich denke, ich habe das irgendwie so ein bisschen nebenbei gemacht, mein Mitgründer auch, vielleicht so 5 Stunden die Woche, vielleicht 10. Damit haben wir irgendwie 1, 2 neue Kunden geclosed. Damals, ich denke, einen monatlichen Contract-Volume von vielleicht 2.000 bis 3.000 Euro, vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Und das hat ganz gut funktioniert, um so ein bisschen die Traction aufzubauen. Dann hast du ein paar Churns und das kannst du ausgleichen, kannst weiterhin wachsen. Das Hauptziel war eigentlich immer sozusagen parallel dann in der ganzen Zeit schon das neue SaaS-Business zu bauen. Also immer wieder auch zu investigieren, zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich mit den Signalen. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, für den Kunden war das eigentlich, wir hatten standardmäßig viele Marketingunternehmen tatsächlich, viele Agenturen, so in Größenordnung 20 bis 100 Mitarbeiter, die wollten halt End-to-End-Meetings eingestellt haben, haben das teilweise auch für SaaS-Unternehmen gemacht, das hat auch gut funktioniert. Damals war es noch sehr viel einfacher, Meetings zu generieren als heute, das heißt also, man musste gar nicht unbedingt auch noch Cold Calling einbinden, man musste auch gar nicht großartig noch LinkedIn einbinden. Noch vor 2 bis 3 Jahren war das relativ einfach, irgendwie 2 bis 5 Meetings pro Woche zu buchen. Gab es auch nicht großartige Restriktionen, beispielsweise E-Mail-Adressen auf Hochlast zu fahren. Heutzutage hat man für einen Account 30 E-Mail-Adressen, damals hatte man eine. Das war alles deutlich einfacher. Von daher haben wir uns immer darauf fokussiert, dieses Business so überschaubar wie möglich in den Operations zu fahren und parallel halt immer schon das neue Produkt zu investigieren und auszubauen.
Wie viel Geld hattet ihr denn damals zum Start dieses Agenturmodells schon zur Verfügung, Daniel? Du hast gesprochen von einem Angel, der da reingegangen ist. Gab es da noch weitere Investoren, die auch schon in diesen Lösungsansatz, der sehr serviceorientiert war, reingegangen sind? Oder war das damals eher aus eigener Tasche und den Service-Umsätzen, die reinkamen, finanziert?
Also wir sind ganz konkret mehr oder weniger im Frühjahr 2021 mit den ersten Ideen gestartet, gegründet dann 2021 im Sommer. Und dann haben wir aber eigentlich erst einmal die ersten paar Monate uns mehr oder weniger selbst erstmal so über Wasser gehalten, ohne großartig, ich glaube, die ersten Einkünfte hatten wir 2022 im Januar, Februar verbucht. Da hatten wir auch noch wirklich kein großartiges Angel-Geld. Ich glaube, das Geld von Angels war vielleicht dann irgendwie März, April in Größenordnung. Ich glaube, dass wir dann irgendwann so um die 500.000 da eingesammelt haben, Angel-Geld. Aber das war dann auch so ein bisschen Q2, Q3, würde ich sagen, 2022. Aber in der Zeit ging eigentlich auch schon das ganz normale sozusagen Service-Geschäft, Managed-Service-Geschäft sehr, sehr gut los. Das heißt, wir haben relativ schnell irgendwie 20.000, 30.000, 40.000 Euro monatlich Umsatz gemacht. Ich glaube, bis Ende des Jahres waren wir sogar so bei 100.000 Euro Umsatz relativ schnell. Und von daher konnten wir relativ viel und auch gut finanzieren. Wir haben uns damals schon ein Office geleistet, was eigentlich viel zu teuer für uns gewesen ist. Und haben einfach gesagt, ja, das funktioniert schon irgendwie. Genau. Also am Anfang konnten wir uns gut finanzieren. Dadurch waren nicht so stark angewiesen auf die Angels, haben aber auch selbst, mein Mitgründer und ich, immer auf sehr, sehr schmalen Fuß gelebt.
Jetzt nehme ich an, Dani, ihr hattet nicht vor, ein großes Agenturgeschäft aufzubauen initial, sondern wie du es angemerkt hast, der Plan war schon, das zu nutzen als Enabler, aber eigentlich ein Softwareprodukt zu bauen. Und du hast auch angemerkt, ihr habt auch ziemlich zeitig in eurer Geschichte dann auch darüber nachgedacht, das konzipiert und angefangen, das zu entwickeln. Liege ich richtig in der Annahme, dass euer Ziel und auch die langfristige Strategie und Vision immer ganz klar ein SaaS-Produkt gewesen ist? Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört und vielleicht auch schon mitbekommen, Fundraising von VCs ist nicht einfach, nicht mit jedem Modell möglich und auch manchmal klappt es einfach nicht mit der Story. Aber dafür gibt es zum Glück Alternativen und ich möchte euch an dieser Stelle an unseren langjährigen Partner Float erinnern. Es gibt Momente im Leben, da trifft man auf jemanden, es macht einfach sofort Klick. Genau das ist uns passiert, als wir Janis und Cedric, die zwei Gründer von Float, 2022 bei einem Kitesurfing-Event kennenlernen durften. Seitdem ist Float ein unglaublicher Partner für die gesamte Artist-Community und die gesamte Zeit an unserer Seite. Float ist ein wirklicher Gamechanger bei der Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern wollt oder in Wachstum investieren. Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse und das Beste ist equity-free. Float ist vor allem unkompliziert, das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur das für das, was ihr wirklich tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören, die euer Modell kennen und individuell auf euch eingehen können, nicht mit automatisierten Systemen oder irgendwelchen Forms. Wenn ihr auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, trefft ihr Janis, Cedric und das gesamte Team natürlich bei vielen von unseren Veranstalten, insbesondere beim Artist Summit im Oktober, aber ihr könnt auch einfach eine E-Mail schreiben an Janis mit Doppel-N at gofloat, einwort.io oder besucht einfach mal die Website gofloat.io und probiert dort den Rechner aus, um eure Optionen zu verstehen und einmal komplett durchzuspielen. Hier geht's weiter mit dem Pod.
Das Ziel war immer ein SaaS-Produkt, unbedingt. Ich war mir zwischenzeitlich nicht ganz klar, ob wir das dann wirklich auch erreichen werden, weil man muss sich immer überlegen, die größte Frage, die ich mir immer gestellt habe bei einem Sales-Tool, wir wollten eigentlich immer auch ein Sales-Tool bauen, was eigentlich auch jeder bedienen kann, total easy. Das größte Problem dabei ist eigentlich die Bedienbarkeit, weil irgendwie jeder Seller da draußen muss eigentlich immer ein Tool haben, was innerhalb von 5 Minuten funktioniert, sonst ist er irgendwie gelangweilt und sagt, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Das heißt also, ein Tool auf einen selbst einzustellen, mehr oder weniger fully automated, ist eigentlich zur damaligen Zeit praktisch unmöglich gewesen. Ich habe damals gesagt, naja, wahrscheinlich muss man das Wissen von ganz, ganz vielen Vertrieblern da irgendwie versuchen reinzubringen. Ich habe schon überlegt, ob man das irgendwie hinbekommen kann. Dann kam GenAI, das war dann sehr, sehr hilfreich, aber auch bis zum, ich sag mal noch, Zeitpunkt vor einem Jahr war es immer noch schwierig zu sagen, schaffen wir das wirklich, ein Tool zu bauen, was wirklich jeder Vertriebler total easy nutzen kann, ob es jetzt der 60-jährige CEO einer Marketingfirma ist oder vielleicht auch ein Seller in einer großen SaaS-Company. Und ja, mehr oder weniger kam dann da jetzt die nächste Entwicklungsstufe, die Agentic-Infrastruktur nutzbar zu machen, um am Ende des Tages wirklich diese Onboarding-Zeit, also Time to Value, runter zu reduzieren auf irgendwie 3 bis 5 Minuten. Und dann hast du wirklich sozusagen das Erlebnis für den Seller, der sich onboardet mit einem Tool, und das funktioniert sofort. Also, um es einmal kurz zu machen, wir hatten immer das Ziel, SaaS zu bauen. Das Tool sollte sozusagen immer fertig gebaut werden. Ich war mir in der Zwischenzeit nicht ganz sicher, ob es vielleicht immer noch ein bisschen Service drumherum gibt. Beispielsweise aktuell haben wir ein Onboarding-Team, das hilft sozusagen dem Kunden, sozusagen das Tool kennenzulernen. Aber man muss auch sagen, die meisten User machen bei der Nutzung von Sales Tools einfach große, große Fehler. Und wenn du große, große Fehler machst, dann ist in der Regel immer Outcome schlecht, und dann beschwert sich ein Kunde und sagt, das Tool funktioniert nicht. Ja, das ist ähnlich wie bei einem CRM. Guckt man sich ein CRM an, da sind meist auch die Nutzbarkeiten häufig sehr, sehr schlecht. Also genau, das Ziel war immer, SaaS zu bauen. Und jetzt mit den neuen Technologien hat man die Möglichkeit, eigentlich all das, was man sozusagen als Vertriebler selbst einstellen muss, fully automated laufen lassen kann.
Jetzt habt ihr den großen Vorteil gehabt, dass euer Servicegeschäft natürlich zeitig Umsätze, zusätzliche Erlöse generiert hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass für einen Fundraising-Prozess und eine Equity-Story diese Umsätze vielleicht hinderlich gewesen sein können. Ja, also wie schauen Software-Investoren auf Software? Natürlich mit einem großen Augenmerk auf Software-Umsatz. Wie habt ihr es geschafft, sozusagen diese Traction, die ihr hattet, die aber servicebasiert war, für euch wirklich zu nutzen, ohne dass da kritische Rückfragen entstanden sind oder euch das negativ ausgelegt wurde?
Ich habe mich letztens mit einem Unicorn unterhalten, oder mit einem SVP, genau zu dieser Frage. Und der sagte, du Daniel, weißt du was, also was ich alles schon gesehen habe, was da irgendwie reingerechnet wird in Software, MRAs und so weiter und so fort, ist am Ende des Tages immer eine Frage, wie ich es letztlich auch verkaufe. Ich meine, es gibt genug auch Marktplätze da draußen, die es auch super geschafft haben, einfach eine coole Story zu erzählen. Am Ende des Tages ist es irgendwie, das meiste ist eine gute Story. Ja? Und man muss immer, wenn die Investoren Fragen haben, muss man einfach eine plausible Antwort drauf geben. Ja? Also völlig egal, was es nun ist, warum es ein Dip ist und warum das jetzt gerade passiert. Wenn man eine plausible Antwort hat und die jetzt nicht extremst weit hergeholt ist, dann passt das schon auch. Ne? Und so war das bei uns am Ende des Tages auch. Ich meine, die Investoren, worauf vertrauen die und schauen die am Ende des Tages, schauen die gerade in Early Stages auf das Team, auf die Idee, ja, auf eine Vision. Ist das machbar? Ist das groß genug? Kann ich damit irgendwie selbst, kann das zum Unicorn werden und so weiter und so fort? Darauf schauen die später dann in die späten Runden natürlich, ob es eine Series A, B und so weiter und so fort. Da wird natürlich noch mehr nochmal auf die einzelnen KPIs geschaut. Aber klar, wenn ich mir überlege, so die Early 2020, 19, 20, 21, ich glaube, da hat gar keiner auf irgendwas geschaut. Da konnte man denen alles verkaufen und konnte einfach sagen so, hey, ja, selbstverständlich ist hier ein super MAA und das ist hier alles softwarebasiert.
Softwarebasiert mit einem Customer Success Anteil, würde man wahrscheinlich sagen. Aber ich verstehe deinen Punkt. Das heißt, ihr habt eigentlich die Stärke eures frühen Go-to-Markets und auch einen gewissen Product-Market-Fit, der jetzt nicht ganz tech-getrieben war, genutzt und habt sozusagen die Story nach außen, die Story zu den Investoren hin darin ausgerichtet, hey, pass mal auf, es gibt hier ein Need, es gibt einen Pain, wir haben eine Lösung, die Lösung wird schon gekauft, hier kommen schon Umsätze rein, Ja, ist jetzt noch nicht alles tech-basiert, aber die Vision ist relativ klar, wo wir hinwollen. Und das hat dann auch am Markt gefruchtet.
Das hat dann sehr gut funktioniert. Genau. Nichtsdestotrotz muss man sagen, damals bei der Finanzierungsrunde, ja, 95% aller Investoren haben abgesagt, weil sie damals die Vision für zu groß hielten. Und einfach immer gesagt, so, dass wir glauben nicht daran, dass man sozusagen große und weite Teile des SDRs ersetzen kann. Mhm. Einige Investoren meinten auch, hey, es gibt kein Tool, was in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch Text schreibt. Ne? Gab es halt damals auch nicht. Und genau, das war damals so ein bisschen die Begründung.
Jetzt hattest du vorhin schon einen frühzeitigen Wettbewerber angemerkt, Daniel, der, wo du meinst, hey, die haben einen anderen Weg gegangen, die haben relativ früh viel ins Produkt gesteckt. Ich glaube, leider mit nicht so guter Konsequenz am Ende. Was würdest du sagen, was hat euch stark gemacht? Was hat euch sozusagen bis hierhin geführt, wo ihr seid? Was hat anderen vielleicht das Genick gebrochen?
Ich glaube, das ist irgendwie das, was mir irgendwie fast alle auch Investoren immer sagen. Ich glaube, es geht häufig auch gar nicht so unbedingt um das Produkt als solches. Es geht in der Regel eigentlich immer um Traction. Ja, das ist eigentlich immer das Wichtige. Und schauen wir uns vielleicht auch große Tools in Amerika an, die machen Go-to-Market-Themen in der Regel viel, viel besser als wir Deutschen. Ja, also wir Deutschen sind irgendwie immer, wir versuchen irgendwie ein tolles Produkt zu bauen, das muss alles nett sein, schick sein, das muss funktionieren. Wenn wir uns in unserem Space anschauen, wie beispielsweise Unternehmen wie 11x, Artisan, SDRs, AI-SDRs, haben alle weit über 20, 30, 40, 50 Millionen bekommen mit einem brutal, ich sag mal, ein Early Produkt damals, ja. Also sie haben es geschafft, dieses Produkt so wahnsinnig stark in den Markt zu bringen. Und damals hat jeder über diese Produkte geredet und gesagt, so, was für wahnsinnig coole Produkte. Und haben einfach eine coole Story draus gebaut, muss man einfach sagen. Und einfach die Traction hat ihnen dann später recht gegeben, haben am Ende des Tages gut geraced. Klar, dann irgendwann hatten alle auch ein großes Problem im Churn, aber haben dann alle auf jeden Fall schon mal geraced, ne? Und so war es, denke ich mal, bei uns zum damaligen Zeitpunkt auch. Wir haben versucht, irgendwie relativ schnell irgendwie Umsatz zu machen und haben dann versucht, parallel dann einfach dieses andere Produkt zu bauen. Ich glaube, heutzutage mit den heutigen Mitteln kann man ganz anders Produkte bauen, als das, wie wir es früher gemacht haben. Ich glaube, wenn ich mir auch so ein bisschen unsere Journey anschaue, dann sozusagen von Agency zu SaaS, was wirklich brutal hart ist, weil es halt echt zwei unterschiedliche Produkte sind, würde ich es wahrscheinlich jetzt keinem User oder keinem Neugründer nochmal großartig empfehlen, zu sagen, hey, den Weg solltest du unbedingt gehen. Weil heutzutage kannst du eigentlich mit zwei Engineers oder einem Engineer und Agentic AI relativ easy auch Produkte bauen und kannst relativ schnell schon darauf Traction bekommen, Dinge testen. Ich meine, du baust heutzutage POCs innerhalb von ein paar Tagen, wo du früher einfach zwei Monate auch mit dem Team gebraucht hast. Von daher erübrigen sich viele dieser ganzen Themen. Aber nichtsdestotrotz, Traction ist total entscheidend. Darauf gucken alle. Ich glaube, wir haben auch in Deutschland ein, zwei extremst große Firmen, auch Unicorn-Status. Keine Ahnung, ob deren Produkt jetzt wirklich das allerbeste ist. Aber die haben es dann irgendwie geschafft, einen richtig guten Go-to-Market hinzubekommen. Und Traction war halt dann irgendwie auch first.
Lass mich da noch einmal ein bisschen dagegen treten, Daniel, weil ich stimme deiner Story schon zu, gerade wenn man die 11x-Story als Beispiel nimmt. Aber was schon die brutale Ehrlichkeit dann auch ist, und du hast es erwähnt, ist, dass die mit immensen Churn zu kämpfen haben. Ja, also ich kenne wirklich viele auch hier im Ökosystem, die das mal ausprobiert haben und haben sich halt initial über sehr lange Laufzeiten da ins Produkt rein, ich sage jetzt mal böse, quatschen lassen. Aber da sind 9 von 10 Leuten mindestens, die ich kenne, nach der ersten Laufzeit gechurnt. Ja, und auch mit einem sehr, sehr niedrigen NPS, mit wirklich desaströsen Weiterempfehlungen. Also ist das wirklich dann eine nachhaltige Strategie? Und würdest du sagen, okay, das viele Geld, was du dann mit so einer aggressiven Go-to-Market-Story einsammeln kannst, das nützt dir dann später, um wirklich das Produkt nachzuziehen und dann wirklich die Funktionalität zu liefern? Oder würdest du sagen, ist schon sehr hart am Wind?
Also ich habe das vor 2 Jahren gesagt, man wird das ungefähr dann wiederum in 2-3 Jahren sehen, was dann wirklich das Outcome ist. Weil es gibt ein paar Unternehmen auch, wie gesagt, da würde ich uns nehmen, wir haben halt sehr, sehr viel erstmal in die Grundlagen gesteckt, versucht zu wirklich ein stabiles Produkt zu bauen, weil es ist tatsächlich überhaupt gar nicht einfach, diese neuen Technologien dann wirklich richtig gut nutzbar zu machen. Und ich meine, was hat ElevenX damals gemacht? Die haben sich irgendwie 3 Tools zusammen gebaut und einfach deren Go-to-Market-Geschichte war halt einfach brutal stark. also wirklich Humans zu verkaufen. Das war einfach wirklich sehr, sehr gut. Mir war von vornherein bewusst, dass die einen sehr, sehr extrem hohen Churn haben werden. So, und haben aber dann trotzdem riesig hoch geraced. Also ich denke, man wird, die Konsolidierung wird so, ich denke, vielleicht so in einem Jahr vielleicht der Fall sein, wo man dann wirklich sieht, welche Unternehmen haben es denn wirklich auch gut geschafft, auch inhaltlich stark da zu sein. Denn genau, man sieht jetzt schon, es gibt so, ich würde sagen, so 5 bis 10 Top-Player, aber gar nicht so viel mehr. Und genau, der Unterschied ist einfach, die haben halt brutal viel Geld und wir mussten immer mit sehr, sehr wenig auskommen. Ja, das ist einfach so. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, das ist noch ein entscheidender Punkt. Wir sind vor der Gen-AI-Welle groß geworden. Das heißt, wir hatten eine ganz andere Legacy. Also das heißt also, wenn du einmal schon ein Produkt gebaut hast und letztlich, wir waren schon ein Jahr im Markt, wir haben 100.000 Euro Umsatz gemacht monatlich. Das heißt, du hast Kunden, die musst du irgendwie auch bedienen. Du hast einen neuen Investor, der glaubt dann auch an die Wachstumsgeschichte. Das ist dann, und dann hast du eine komplett neue Technologie. Und wie gesagt, Unternehmen wie 11x konnten einfach darauf aufbauen und sagen so, hey, komm, ich nehme jetzt einfach irgendwie eine Datenbank, noch ein Cadence-Tool und pack ChatGPT dazu und verkaufe das als Wunderhülle. Und das ist erstmal total gut. Von daher war es für solche Unternehmen auch etwas einfacher ohne Legacy am Ende des Tages. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die werden sich alle jetzt in auch einen guten Bereich reinentwickeln. Es geht aus meiner Sicht wirklich um extremst qualitativ hohen Outreach. Es geht aus meiner Sicht gar nicht mehr in Zukunft darum, ob es jetzt die nächste Nachricht ist, LinkedIn, E-Mail oder sonst was. Ich glaube, es geht für alle Unternehmen und für alle Vertriebler da draußen eigentlich nur noch um den nächsten Step. Ob das jetzt nun ist, guck mal hier, Julius, du solltest eigentlich mal, ich habe jetzt gerade deine Geolocation, geh mal hier auf den Golfplatz oder auf die Artist-Messe, weil da ist jetzt einer deiner Top-ICPs, der hat nämlich gepostet, dass er da heute irgendwie eine Rede hält und wolltest schon immer treffen und du ist eine Stunde von dir entfernt, Tickets gibt's auch noch, geh mal dahin. Da musst du keine E-Mail schreiben, ne? Da kannst du einfach vorbeigehen. Also es geht, glaube ich, einfach um den nächsten Schritt. Und das Schöne ist am Ende des Tages für die Nutzer da draußen, es gibt super viel Competition im Markt. Die Tools werden alle brutal viel einfacher. Es wird ungefähr in einem halben Jahr Tools geben, die wirklich innerhalb von 5 Minuten ready to use sind und dir genau dann solche Informationen dann auch letztlich sagen und geben. Und genau, daran arbeiten wir am Ende des Tages auch.
Jetzt hattet ihr ja auch eine ganz interessante Legacy, nämlich euer Service-Umsatz und euer Service-Geschäft, Daniel. Du hast gesagt, die Transition war jetzt schon hart, sehr hart und nicht einfach. Hol uns doch mal ab, wie ihr das geschafft habt. Ich glaube, für einen Kunden ist ja auch nicht ganz so einfach zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie Fully Managed Service und auf einmal schickt der Daimler mir quasi einen Login-Link für ein individuelles Softwareprodukt. Das ist ja auch in der User-Wahrnehmung sicherlich eine Herausforderung. Wie sah diese Transition bei euch aus? Welche Challenges habt ihr da gehabt?
Ja, brutale Zeit, also wahrscheinlich somit die anspruchsvollste Zeit, die ich hatte. Also ich war wirklich 9 Monate lang nur müde. Aber es sind ganz unterschiedliche Faktoren. Also ich glaube, mit jedem, mit dem du auch sprichst, wenn es in so eine Transition geht oder Pivot oder wie man es auch letztlich nennt, das sind da zwei unterschiedliche letztlich Produkte. Bei uns war das immer klar, dass wir genau diesen Weg gehen und irgendwann musst du halt diesen Punkt gehen. Irgendwann musst du sagen, hey, wir setzen jetzt nur noch auf SaaS, da wollen wir investieren. Klar haben wir eine Strategie gehabt. Zum damaligen Zeitpunkt muss man sagen, das war so ungefähr vor jetzt ja über einem Jahr, war natürlich das tolle SaaS-Produkt auch noch nicht so richtig toll. Ne? Das heißt also, du musst es erst einmal schaffen und das war fast die größte Herausforderung, die Mitarbeiter intern zu überzeugen, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und das ist eigentlich extremst anspruchsvoll, weil sicherlich ganz, ganz viele Mitarbeiter dann diesen Weg nicht hundertprozentig verstehen. So war es bei uns auch der Fall. Ne? Die haben dann auch gesagt so, boah, keine Ahnung, ob das wirklich fliegt. Der Daniel erzählt mir hier seit 2 Jahren, dass irgendwie die Zukunft Signale sind und weiß jetzt nicht, ob das genau der richtige Weg ist. Also das ist erstmal so ein total entscheidender Schritt, dass man es schafft, irgendwie die gesamte Mannschaft da hinter sich zu bringen. Dann haben wir versucht, denke ich, einen Teil des Teams sozusagen auf das neue Produkt zu setzen und haben auch ganz bewusst gesagt, ab jetzt verkaufen wir auch nur noch das SaaS-Produkt. Sind von relativ hohen sozusagen APAs Dann erstmal runtergekommen auf geringere APAs, was natürlich dann auch schwierig wird. Und es gibt dann auch im Zuge der Transition, und du erklärst das natürlich auch den Kunden dann ständig und häufig in netten irgendwie E-Mail-Formaten, und dann gibt es auch Webinare und dann gibt es Calls und willst dir natürlich auch sagen, warum das alles so toll ist. Und der entscheidende Punkt dabei ist, damals, und das ist das, was wir vorhin besprochen haben, der Kunde hat bei uns eine Lösung gekauft, der hat das Meeting gekauft. Dem war das erstmal scheißegal, ob wir irgendwie dieses Meeting erreicht haben, mit was auch immer einer Software. Und jetzt gibst du dem halt einen Zugang und das ist ihm eigentlich erstmal relativ egal. Es gibt manche, die fanden das dann cool und haben gesagt, ach super, das mit den Signalen, das teste ich jetzt mal, das sind neue Wege und vielleicht müssen wir uns irgendwie auch den neuen Wegen sozusagen anpassen. Ich denke davon, ja, wenn ich mir so ein bisschen unseren Kundenstamm angucke von all denen, vielleicht sind das so 10%, vielleicht maximal 15 oder 20, die dann wirklich den Weg geschafft haben in die Transition, die dann auch langfristig dieses neue Tool letztlich so auch für sich entdeckt haben. Das ist erstmal total toll. Aber ein Großteil hat damals gesagt, ich möchte jetzt irgendwie das Meeting eingestellt bekommen und möchte, dass ihr das ganz gerne macht. Also wir haben versucht, um mal vielleicht auch eine Zeitleiste reinzulegen. Ich denke, im Juli letzten Jahres sind wir dann damit gestartet mit den Kunden und gesagt so, hey, komm, wir starten die Transition. Wir wollen euch mehr und mehr auf das Produkt sozusagen ziehen und euch auch parallel und daran gewöhnen. Ich glaube, so Richtung Oktober, November haben wir dann auch diesen Prozess verstärkt und haben gesagt, hey, es wird dieses Service-Produkt dann auch nicht länger geben als vielleicht Februar oder März. Mhm. Das hat dann tatsächlich einige Kunden dazu bewogen zu sagen, ja, okay, dann suche ich mir jetzt halt einen neuen Partner, der halt genau auch diesen Service letztlich anbietet, weil ich will eigentlich genau nur diesen Service. Rückblickend hätte man vielleicht diesen Schritt dann nicht gemacht, hat gesagt, hey, warum einfach, kannst du einfach beide Produkte parallel weiterlaufen lassen, ist ja gar kein Problem. Denn auch zum damaligen Zeitpunkt war mir noch nicht so richtig bewusst, was es, wie gesagt, für Technologien dann wiederum ein halbes Jahr später gibt, also jetzt aktuell. Denn das ist das, was ich eingangs meinte, der Kunde will eigentlich eine Lösung haben und wir haben in der Zwischenzeit versucht, eine coole SaaS-Plattform zu bauen. Das ist uns auch gelungen. Ich denke, wir haben qualitativ echt da was richtig Starkes hingebaut, sind, glaube ich, im Signalbereich, ja, so unter den Top 2, 3 Companies irgendwie da weltweit. Wahrscheinlich auch in Europa gibt es tatsächlich nicht so viel Konkurrenz. Klar, du kannst hier viele Dinge mit Clay und anderen Tools zusammenbauen, aber so eine End-to-End-Solution, weil wir wirklich alles aus einem Guss anbieten, ist schon wirklich sehr, sehr stark. Aber du musst halt wirklich das Tool bedienen, ne? Du musst das Tool verstehen und so weiter und so fort. Und kannst halt nicht die Lösung anbieten, das Meeting, Pipeline-Erhöhung. Und erst das ist jetzt möglich. Das heißt also, mit dem Wissen von sozusagen heute hätte ich damals gesagt, weißt du was, wir halten die einfach noch eine ganze Ecke weiter, bis wir sozusagen das nächste Feature gebaut haben.
Ja.
Denn dieses nächste Feature ist am Ende des Tages nichts anderes wie ein Agent, der dir dann gegenüber sitzt und dir sagt, hey Julius, du, ich habe gesehen, du solltest da auf die Messe mal gehen oder ich habe gesehen, du hast dein ICP vielleicht angepasst, weil du hast jetzt irgendwie 2, 3 neue Deals geclosed, die einen ganz anderen ICP haben, wollen wir das vielleicht mal anpassen? Oder hey, ich habe festgestellt, dein LinkedIn-Outreach in dem und dem Bereich funktioniert da so viel besser als irgendwie E-Mail, wollen wir das vielleicht mal anpassen? Und so weiter und so fort. All das ist mittlerweile möglich, auch gar nicht so super komplex. Und genau, also um es kurz zu machen, die Transition ging dann mehr oder weniger 9 Monate. In der Zeit hatten wir Herausforderungen, die Mitarbeiter bei Laune und bei Stange zu halten, mussten das Team auch neu aufstellen, weil es auch am Ende des Tages ein ganz anderes Produkt dann ist. Das muss man sich dann auch sagen. Also nur mal, um auch eine Zeit oder auch vielleicht mal so einen, wir haben noch im Sommer vor einem Jahr, ich glaube, da hatten wir teilweise parallel 20 Freelance Studis eingesetzt und auch noch externe Support-Leute, die beispielsweise über fast jedes Signal erstmal geschaut haben, ne? Ob die Signale passen und so weiter und so fort. Die haben über die Nachrichten rüber geschaut, haben geguckt, ob das auch so richtig funktioniert. Wir hatten ein relativ großes Team, die letztlich durch die E-Mails gegangen sind, um Meetings zu schedulen. Wir hatten ein sehr, sehr großes Team, was irgendwie Leads gecleant hat, Kampagnen gebaut hat und so weiter und so fort. Das sind vielleicht so 20, 30 Leute. Davon sind jetzt noch übrig, ich glaube, 2.
Mhm, ja.
Und das gesamte Support-Team besteht eigentlich fast nur noch so irgendwie aus 3 oder 4 Leuten, wo früher wirklich 30 Leute waren. Ja, das kannst du alles größtenteils runter reduzieren. Wir haben uns dann irgendwann Intercom geholt, arbeiten nur noch über Tickets. Größtenteils kannst du das über AI alles abbilden, die ganzen Anfragen. Und nach und nach und nach haben wir halt die unterschiedlichen Themen, die dann die Kunden noch irgendwie haben wollten, haben wir dann halt gebaut im Produkt. Und genau, mittlerweile ist der Aufwand total überschaubar. Jetzt muss nur noch der Kunde sozusagen von seiner Seite aus das Tool bedienen.
Es klingt so ein bisschen, Daniel, dass ihr für den initialen zusätzlichen Revenue und die Story, die euch diese Umsätze, die Service-Umsätze möglich gemacht haben, einen ziemlich hohen Preis gezahlt habt, ja, oder einen ziemlich hohen Aufwand hattet, ja. Wie du gesagt hast, okay, ihr musstet das Team eigentlich viel austauschen. Ihr habt sicherlich auch die ICPs anpassen müssen, ja, die APAs sind gesunken, wahrscheinlich auch eine ganz andere Zielgruppe von selbstnutzenden Software-Usern versus ich würde gerne einfach nur das Meeting haben, ja. Ich vermute, dass das natürlich auch in der Topline einen Effekt hatte, wenn natürlich Service-Umsatz wegfällt mit hohen APAs und Software-Umsatz mit kleinen reinkommt. Also in Summe ein sehr komplexes Gebilde mit ganz schön viel Pain, würdest du trotzdem sagen, dieser initiale Go-to-Market über Service dann zu Software hat sich trotzdem ausgezahlt? Oder würdest du jetzt rückblickend sagen, 9 Monate nicht geschlafen, das war jetzt ja schon irgendwie, das mache ich nicht nochmal.
Ich würde es keinem empfehlen, tatsächlich, ich würde es keinem empfehlen, weil...
Eigentlich eine neue Company gebaut, oder? Eigentlich habt ihr eine neue Company gebaut.
Naja, am Ende des Tages, klar, wir haben das Learning, das Wissen war schon immer auch bei uns letztlich auch mit dabei und wir haben sehr, sehr früh angefangen, auch diese ganzen Elemente von diesem Single-Based-Outreach zu verstehen, das muss man sagen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel da auch rein investiert, sehr smarte Leute bei uns gehabt und haben die immer noch, die das alles gebaut haben, also diese Foundation, das ist schon sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, da haben wir, glaube ich, immer auch einen ganz guten, also ich glaube, auch deswegen ist unser signalbasierter Ansatz jetzt ziemlich stark da draußen, weil wir das schon einfach immer sehr, sehr früh auch sozusagen entwickelt haben. Ich glaube, wir hatten gar keine andere Chance. Also wir hatten zum damaligen Zeitpunkt ohne Investoren, ohne die Technologien, die es heute gibt, hatten wir keine andere Chance, als Service aufzubauen und dann irgendwann die Transition zu machen. Gab, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit. Also es war immer, wir haben uns ja beide auch mal gesehen vor 3-4 Jahren, da habe ich dir eine App gezeigt. Die App war zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht möglich. No chance, ne? Also es gab keine Technologie, die das in irgendeiner Art und Weise nur abbildet. Ich habe gerade gestern, habe ich mir diese Designs angeschaut und weil wir jetzt gerade mit unserem neuen Entwicklungspartner AWS genau das jetzt bauen, das ist halt jetzt alles möglich. Ne? Und das Schöne ist, und du hast schon recht, indem du sagst, die Zielgruppe verändert sich ein bisschen. Ja, die hat sich im SaaS-Bereich verändert. Also im SaaS-Bereich hast du dann nicht mehr den Geschäftsführer einer Marketingbude und so weiter und so fort, der dann irgendwie, ja, eigentlich das Meeting haben will, weil das können wir im SaaS-Bereich, können wir das nicht liefern. Aber im Agentic-Bereich kannst du das wieder liefern. Und das ist dann eigentlich ganz schön. Also im Agentic-Bereich kannst du beide Zielgruppen sozusagen zufriedenstellen. Sowohl den Seller einer SaaS-Company oder auch vielleicht den SDR einer SaaS-Company, als auch den mittelständischen Geschäftsführer mit seinem Sales-Team, weil am Ende des Tages, die wollen alle eine total easy Solution haben, die irgendwie super funktioniert, wo die sich irgendwie Plug-and-Play anschließen, datenbasiert, deren ICP ausgewertet wird. Da werden noch ein paar Fragen gestellt, so, Julius, sag mal, ich habe mir mal deine Deals angeguckt und ein paar sind irgendwie, die verstehe ich nicht ganz, erklär mir das mal. Ne? Also diesen Job eines sozusagen Sales-Coaches, den kannst du heute super auch in diesem Agentic-Space ersetzen. Und wie gesagt, in einem halben Jahr wirst du die Möglichkeit haben, da wird es dann auch noch 2, 3 Tools geben, die ja mehr oder weniger wirklich, du hast dann deinen persönlichen Assistenten immer in der Hosentasche, der sagt dir dann, was deine nächsten 3, 4, 5 Schritte sind. Dann ist erstmal egal, ob das ein Call, E-Mail oder du gehst auf eine Messe ist. Und das ist halt alles dann dann möglich. Wie gesagt, empfehlen, wie gesagt, wir mussten es irgendwann gehen. Die Frage ist für mich eher, hätte man es früher gemacht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Zeitpunkt war schon auch richtig gewählt. Wir hatten sehr, sehr guten Puffer. Wir haben uns gute Revenues aufgebaut. Das heißt also, wir haben auch von der Traction und auch vom Burn her konnten wir uns das erlauben. Das muss man auch immer sehen. So eine Transition ist immer auch einfach sehr, sehr teuer. Ich glaube, ich hätte einfach früher, und das ist vielleicht noch wichtig, einfach gesagt, so hey, wenn es gewisse Kundengruppen einfach, wenn die das einfach nicht wollen, dann einfach nicht probieren. Ne? Also ja. Einfach sagen so, hey, lass einfach dieses alte Produkt weiter stabil weiterlaufen. Das bringt dir noch den Revenue. Vielleicht gibt es irgendwann eine Technologie, die dir hilft, sozusagen beide unter einen Hut zu bringen. Und genau das machen wir jetzt gerade.
Ex post sind wir immer schlauer. Daniel, auch nicht falsch verstehen meine Frage. Ich glaube, wenn du im Prozess drin bist, hätte man es gar nicht anders machen können als ihr. Ja, das ist natürlich aus einer heutigen Perspektive immer ganz einfach zu bewerten, was wäre wenn gewesen. Das geht natürlich nicht. Ich würde einmal vielleicht noch die letzten Minuten nutzen, um so ein bisschen dein Verständnis von Agentic mitzubekommen, weil diese Diskussion, die ja aktuell sozusagen in SaaS läuft, wird KI SaaS zerstören, werden Agents SaaS zerstören, ja, daran glaube ich persönlich nicht. Ja, ich glaube, ich sehe Agenten als sozusagen wirklich Enabling Technology für SaaS-Produkte, und SaaS, wenn man ehrlich ist, ist ein Vertriebsmodell. Wie schaust du drauf? Ist es eine Veränderung oder ist es eigentlich wirklich eine Veränderung im Produkt? Das heißt, genau wie du gesagt hast, das Frontend ändert sich, ja, du sprichst interaktiver mit einem Agenten, aber am Ende ist es ein Softwareprodukt, und dieses Softwareprodukt wird wahrscheinlich auch mit einem Recurring Revenue Modell weiterhin vertrieben werden. Ja, Usage-based, Solution-based, I don't know, we will see, aber es bleibt eigentlich ein Subscription-Modell mit einem anderen Frontend. Ja? Wie schaust du auf diese Diskussion und wie siehst du diese jetzt gerade stattfindende Transition und die Möglichkeiten von Agentic?
Also die Möglichkeiten sind gigantisch, das muss man ganz klar sagen. Es ist gut und schlecht. Ich habe mich letztens mit einer Software-Company unterhalten, ist ein ehemaliger Gründer von einer ähnlichen Firma wie Personio. Der hat vor irgendwie 15 Jahren, 20 Jahren mal so eine Software gebaut, hat die dann verkauft an irgendein PE und meinte, er ist dann nach 10 Jahren nochmal kurz rein und meinte, ja, du, die haben irgendwie 3 Button verändert und du, die haben halt damit richtig Geld gemacht. Das ist halt super, ne? So, wenn ich mir überlege, wie schnell die Entwicklung heutzutage geht, was sich in den letzten 2-3 Jahren verändert hat, welche Möglichkeiten es gibt, ist es gigantisch. Ich stelle mir auch diese Frage, ob Agentic SaaS ersetzt. Ich kann es für mich tatsächlich gar nicht so richtig beantworten. Es ist, glaube ich, für SaaS-Gründer auch brutal schwer, noch ein Competitive irgendwie Advantage aufzubauen. Das ist ein gewissen Tech-Mode, wo du sagst, so, hey, komm, das ist irgendwie deins, was du dir irgendwie schützen lässt. Es ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer. Auf der einen Seite ist es total stark, weil es ermöglicht jetzt, Dinge zu tun, die wir vielleicht vor einem halben, vor einem Dreifel oder vor einem Jahr nicht machen konnten. Wie gesagt, wir können jetzt dann auch dem mittelständischen CEO, der kann auch einfach so ein Tool nutzen und der muss nichts mehr selbst einstellen. Ich glaube, für den Vertrieb ist diese Entwicklung sehr, sehr stark und sehr gut, weil am Ende des Tages die meisten Fehler, und das ist eigentlich, um vielleicht einmal ganz kurz zurückzugehen zur Gründung damals von HoneySales. Als ich damals HoneySales gegründet habe, habe ich mir immer gesagt, ich brauche ein Tool, was irgendwie super funktioniert, Plug and Play, was wir vorhin besprochen haben.
Ja.
Und weil ich immer gesagt habe, dieses Tool funktioniert nur dann, wenn es hervorragend eingestellt ist. Und so sehen wir es bei uns auch. Also unser aktuelles Tool ist brutal stark, wenn du es optimal eingestellt hast. Ne? Also kurz zu sagen, wir haben irgendwie bei uns eine Datenbank, Signale mit drin, irgendwie LinkedIn-E-Mail, Outreach-Channel, brauchst also kein anderes Tool mehr, außer vielleicht ein CRM. Und wir sehen, wenn du ganz normalen Outreach machst, kommst du auf Conversions von irgendwie 5%. Wenn du Signale nutzt, im Autopiloten mittelmäßig schlecht eingestellt, schaffst du es vielleicht auf 7% Reply. Und wenn du es schaffst, wenn du sozusagen das Tool bestmöglich auf dich einstellst und es manuell bedienst, schaffst du es auf 10x. Schaffst es wirklich auf über 50% Reply. Und das sehe ich überall, bei allen unseren Kunden. Nur wie viel machen das? Wie viel stellen wirklich dieses Tool bestmöglich auf sich an? Nehmen sich die Zeit? Und das machen eigentlich kaum Vertriebler. Ja. Das machen eigentlich gar keiner. Und deswegen ist diese Technologie, die wir heute haben, auch durch Agentic, dass du die Möglichkeit hast, da gibt es so kleine Mitarbeiter, die dir im Hintergrund helfen. Also all das, wofür du vielleicht selbst A, vielleicht ein bisschen zu faul bist, aber B, und das ist eigentlich fast noch viel wichtiger, die Bedienung dieser ganzen Tools ist häufig nicht nur zu komplex. Der aus meiner Sicht zweitgrößte Punkt ist, es ist einfach auch eine Fehlnutzung. Also die meisten Leute im Sales wissen ja gar nicht, was ihr ICP ist. Die wissen ja gar nicht, was Signale sind. Die wissen ja auch gar nicht, was Painpoints sind. Hey, ich wusste das teilweise also auch gar nicht. Ne? Musste ich ziemlich tief damit auseinandersetzen und beschäftigen. Und eigentlich, wenn du die Groundwork nicht gemacht hast, also sprich mal vielleicht auch einen Sales Coach bei dir reingeholt hast, der wirklich mal die ganze Company analysiert und na, das macht man irgendwie alle 2-3 Jahre. Das Schöne ist, dass all das, diese Sales Coaching Arbeit, das kannst du heutzutage dann alles in so ein Tool verpacken. Ja, also genau das bauen wir jetzt auch mit unserem Softwarepartner AWS letztlich in den nächsten 2-3 Monaten zusammen. Dass du dich, wie gesagt, um diese ganzen Themen gar nicht mehr kümmern musst. Also diese Fehleranfälligkeit, indem du selbst Dinge eingibst, die erstmal falsch sind und indem du vielleicht selbst gar nicht so richtig weißt, was ist denn dein ICP, was sind Pain Points, welche Probleme löst denn eigentlich dein Unternehmen und auf was suchst du eigentlich? Ne? Also all diese Sachen, diese perfekte Einstellung, das übernimmt dann halt ein Tool für dich. Und deswegen... ich denke, es ist eine Riesenchance. Wir können Dinge, die extrem komplex sind, total einfach machen. Wir können es schaffen, wirklich sehr, sehr gut die Vertriebler sozusagen zu steuern, indem wir denen ganz klar sagen, hey, guck mal hier, das sind deine 10 nächsten Steps und nicht deine 5000 nächsten Nachrichten, die du verschickst. Weil auf Grundlage der Pain Points, die wir analysiert haben, die dein Unternehmen löst. Und hey, wir haben gerade gesehen, da ist gerade ein Unternehmen, die haben ein Job-Opening und da schreiben die, dass die Person, vielleicht eine Marketing-Person, soll genau auch den Social-Media-Bereich aufbauen. Und das passt genau zu deiner Firma, weil du bist eine Media-Agentur im Social-Media-Bereich und hast genau diesen Case mit Adidas gelöst und die sind vielleicht bei Puma als Beispiel. Ja. Ne? Hast einen perfekten Match und darum geht es ja eigentlich nur. Also diese gesamte, und ich habe so eine Präsentation, die ich immer zeige, Sales vor 20 Jahren hat man eigentlich hochmanuell und hochpersonalisiert gemacht, weil man sich in der Regel sehr, sehr tief mit auch sozusagen Personen auseinandergesetzt hat. Dann gab es ganz viele Tools, die auch gar keiner so richtig bedienen konnte und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eine Phase halt, wo es Tools gibt, die halt von Agenten bedient werden, was am Ende des Tages besser ist, weil es dann nicht mehr so fehleranfällig ist. Und es wird ein bisschen die Masse rausgenommen, die Qualität wird erhöht. Von daher ist es schon sehr, sehr gut. Und auch, hey, für junge Gründer ist es total easy, irgendwie Produkte zu bauen.
Das ist ein gutes Schlusswort, Daniel. Und ich bin sehr gespannt, wie eure Transition zu Agentic in den nächsten Monaten weitergeht. Bin selbst großer Fan eures Produktes, des aktuellen SaaS-Produktes. Bin sehr gespannt, wie die Agenten im Tool meine tägliche Arbeit mit dem Tool verbessern werden in den nächsten Monaten. Freue mich da schon auf ein Update mit dir, vielleicht auch an dieser Stelle, wie die nächste Transition und die nächste Wave jetzt weitergeht. Ich hoffe und wünsche dir auf jeden Fall, dass sie nicht so painful wird wie die letzte, aber davon ist aktuell ja gänzlich nicht auszugehen. Auf jeden Fall spannende Zeiten und vielen, vielen Dank für den sehr guten Input von dir heute.
Ja, und danke für die Einladung.
Super, super gerne. Eine Sache habe ich natürlich noch, bevor ich dich entlasse. Ich brauche noch eine Empfehlung, eine kulinarische von dir für in deinem Fall Berlin. Wo sollten wir unsere Artisten mal hinschicken zum Essen, Schlemmen, Trinken, vom Sterne-Restaurant bis zur Burgerbude? Wir freuen uns über eine Empfehlung von dir.
Total. Bin ich mal gar nicht darauf vorbereitet. Ich bin damals immer auch mit unseren ehemaligen Comets-Kollegen immer zu Imren gegangen. Ein cooler Laden hier, also die haben so 2-3 Ketten in Berlin. Gibt so die klassische Döner, türkisches Essen, richtig, richtig gut. In Nähe vom Görli, aber auch noch ein bisschen Kreuzberg, Neukölln weiter rein. Das kann ich immer empfehlen.
Imren, ja, Imren. Packen wir wie immer genau in die Shownotes. Daniel, vielen Dank, fröhliches weiteres Bauen und ich freue mich, dich auf dem Artist Summit im Oktober zu begrüßen. Bis dahin, einen schönen Nachmittag, mein Lieber.
Danke.
Ihr Lieben, das war's für diese Woche und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und fürs Teilnehmen an dieser Episode. Ich bedanke mich ebenso bei Daniel für diese ehrliche und sehr inspirierende Episode. Danke für die Ehrlichkeit. Wie ihr gehört habt, manchmal macht es Sinn, durch das Tal der Tränen zu schreiten und den Pivot in Kauf zu nehmen. Bei Daniel hat es sehr, sehr gut funktioniert und ich bin sehr optimistisch, dass er und das gesamte Team für die Zukunft super aufgestellt sind. Ich freue mich auf euch am 9.10. hier in Berlin zum Artist AI Summit. Bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Freue mich ganz viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Das Lineup in diesem Jahr ist, glaube ich, so stark wie noch nie. Daher schaut mal auf die Website www.artist.net und ja, dann wünsche ich euch eine erfolgreiche weitere Woche und wir hören uns wieder hier nächste Woche Dienstag an gewohnter Stelle. Liebe Grüße, das war's von mir, der Julius.